Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Und heute haben wir einen Jubiläumsgast hier in der Sendung. Er ist nicht zum 100. Mal da, aber doch schon oft hier gewesen. Es ist Dieter Schumann hier aus Erfurt, Musiklehrer und mit einer ganz besonderen Leidenschaft für historische Musik. Guten Tag, Herr Schumann.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind und mit Dieter Schumann verbindet sich in Erfurt die Erfurter Kamerata und die hat in diesem Jahr 35-jähriges Bestehen und da wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen, Herr Schumann. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nichts von der Kamerata gehört haben, können wir vielleicht erstmal erzählen, was steckt dahinter, was sind die Motive, was sind die Ideen und wie werden sie umgesetzt?
Vielleicht beginnen wir mit dem Namen Erfurter Kamerata. Da steckt der Begriff Kamerata drin. Und zwar geht es zurück auf die Florentiner Kamerata. Ich habe im Studium meine Liebe und Begeisterung für die Musik der Renaissance erkannt. Ich war im Kammerchor der Franziskusschule Weimar unter der legendären Leitung von dem leider mittlerweile verstorbenen Professor Gerd Frischmuth. Und wir haben dort zum Beispiel auch musiziert und gesungen, so wie es früher üblich war, weil es war ja für allerlei Instrument geschrieben. Insofern, was wir für Instrumente gespielt haben, haben wir eingebracht. Und als ich dann nach dem Studium meine Leidenschaft weiter fortführen wollte, habe ich dann Mitstreiter gesucht, was gar nicht so einfach war. Denn die Renaissance-Musik singt man nicht mit so viel Vibrato wie in der Oper zum Beispiel, sondern das hat eine relativ gerade Stimme. Und es hat also gedauert, bis ich die Sänger und Sängerinnen gefunden habe. Natürlich auch die entsprechenden Instrumentalisten. Es hat erstmal familiär begonnen mit einer Familie, die auch Blockflöten gespielt hat, mit Blockflötenquartett. Und dann habe ich die anderen Musiker dazu gesucht. Zwischenzeitlich waren wir dann bis zu 10 Musiker. Das war 1983. Ja, und diese Florentiner Kamerata, um da mal zurückzukommen, die hatte in der Renaissance sich getroffen. Und zwar waren das Künstler, bildende Künstler, Schriftsteller, Musiker. Und die wollten die Antike wieder aufleben erlassen. Deshalb diese Wiedererweckung, das haben wir versucht mit der Renaissance-Musik, denn in DDR-Zeiten wurde das so gut wie gar nicht gepflegt, weil es war ja die Musik der Adligen. Also mit Blues hat man mehr Chancen gehabt. Das war so die Musik der Unterdrückten.
Aber Sie haben trotzdem angefangen und haben sich wahrscheinlich auch gegenseitig motiviert. Und ich vermute mal, Sie waren da so was Exklusives, so eine Rarität hier in Thüringen.
Ja, wir sind ziemlich umhergereist zwischen Rostock und Suhl, soweit wie man halt konnte. Damals gab es ja noch Konzertreihen, die auch in Rathäusern stattgefunden haben. Viele kennen das noch, die Stunde der Musik zum Beispiel. So was ist ja nun leider nach der Wende eingeschlafen. Waren auf vielen Burgen und haben diese Musik gespielt. Haben dann uns später Kostüme geschneidert, zum Großteil selber. Das war schon auch eine Herausforderung, das hat mindestens 1-2 Jahre gedauert, ehe wir die Stoffe zusammen hatten. Ähnlich mit den Noten in der Zeit. Also ich habe da alle Bibliotheken abgegrast. Zum Glück gibt es eben viel Chorliteratur und auf die haben wir erstmal hauptsächlich zurückgegriffen.
Herr Schumann, konnten Sie diese Musik 1:1 verwenden oder mussten Sie das noch verarbeiten, um es jetzt, ich will mal sagen, zu übersetzen, damit man da aus der heutigen Sicht einfacher damit umgehen kann?
Nee, es gab zum Glück schon Übertragungen in die heutige Notation. Ich habe dann später auch faksimile Ausgaben von verschiedenen Sachen gefunden, aber da ist die Musikwissenschaft schon sehr rührig gewesen. Das ist eher im Mittelalter dann schwierig. Ja, da ist die Quellenlage schon viel komplizierter, weil ganz wenig überliefert ist.
Dann haben Sie also diese Noten gefunden, haben Sie umgesetzt, haben also Ihre Kamerata motiviert, Musik zu spielen. Wie ist dann da ein Programm entstanden?
Ja, das war am Anfang recht einseitig. Also am Anfang haben wir nur ein reines Blockflötenquartett-Programm gespielt. Das gibt es mittlerweile auch bei Tag und Alter Musik von hochkarätigen Musikern gespielt. Später natürlich Sänger dazugekommen, Gitarrist dazugekommen. Und ich habe damals eine Leidenschaft bei mir begonnen, dass ich also alte Instrumente gesammelt habe. Das war in DDR-Zeiten fast unmöglich, denn die durften auch nicht gebaut werden. Das war ja, ich wiederhole mich jetzt nochmal, Musik der Adligen und so weiter, das wurde nicht gefördert. Also habe ich mir dann von Freunden Instrumente auch schicken lassen. Das meiste, muss ich sagen, haben wir aber wirklich nach der Wende erst erworben, was wirklich reine Musikinstrumente sind. Und zum Beispiel hatten wir das erste Konzert in Mainz nach der Städtepartnerschaft, weil wir hatten bei der Ratifizierung im Erfurter Hof Löffelmusik, haben wir immer gesagt, Tafelmusik gespielt. Und der Kulturdezernent sagte damals, also das Ensemble spielt bei uns im Rathaus. Und da sagte ich dann dort diesem Dezernenten, dass ich kaum Instrumente aus der Zeit habe, dass es aber in der Nähe, ungefähr 100 Kilometer entfernt, einen Instrumentenbauer gibt. Er hat sofort seinen Fahrer reingewunken und da sind wir dann mit Mercedes mit 150 Sachen dorthin gebrettert. Und der hat mir tatsächlich einige Instrumente geschenkt. Ich habe es natürlich später dann abgezahlt. Und so fing das Stück für Stück an, dass wir das Instrumentarium erweitert haben, weil das ist auch sehr reizvoll in der Zeit, diese Vielzahl von Klängen, diese Ensembleklänge der unterschiedlichsten Instrumente.
Und daraus ist so jetzt als Nebenprodukt eine Musikinstrumentensammlung im Hause Schumann entstanden.
Ja, kann man sagen. Ja, ich bin auch selber als Spielmann unterwegs, mache an Schulen Konzerte. Morgen zum Beispiel im Grundkurs unserer 11. Klasse stelle ich Instrumente vor. Und wenn ich schon ein bisschen vorweggreifen kann, wir haben ein Festival für alte Musik hier in Erfurt. Das ist also in ganz Thüringen, der Güldene Herbst. Und da bin ich als Spielmann im Oktober. Jetzt muss ich mal nachschauen, wann das ist. Der 7. Oktober kann man sich gut merken. 15.45 Uhr im Achteckhaus des Schlosses Sondershausen. Dort spielt erst 14 Uhr eine Puppenspielergruppe, den Simplicissimus. Bestimmt sehr interessant. Und danach werde ich durch vielfältiges Getön des Mittelalters führen.
Also nicht nur jetzt hier in der Radiosendung sind einige dieser Musikstücke zu hören, sondern auch bei öffentlichen Auftritten. Sie treten also sowohl als Solist auf, aber auch mit der Kamerata insgesamt. Wie viel gehören da heute dazu?
Also momentan sind wir in der Besetzung mit 8 Musikern. Und am Sonnabend werden wir mit einigen Gastmusikern auch spielen. Das ist allerdings selten, dass wir in dieser großen Besetzung spielen. Wir sind ganz oft auch in kleiner Besetzung unterwegs.
Gibt es Nachwuchs für diese Musikrichtung?
Also in Gesamtdeutschland auf jeden Fall. Auch im europäischen Ausland. In Polen gibt es eine ganz, ganz große Szene für alte Musik. Wir haben zu einem Festival in Sviratovstroj gespielt, wo alle Jugendgruppen, die alte Musik spielen, aus Polen zusammengekommen sind. Und da habe ich doch gestaunt, wie viele doch alte Musik spielen. Bei uns ist es hauptsächlich an Musikschulen zum Beispiel. Und dann bilden sich einzelne Gruppen heraus. Also ein ehemaliger Schüler ist zum Beispiel auch von mir auf Mittelaltermärkten unterwegs, hat selber sich Dudelsack beigebracht. Also insofern motiviere ich auch manchmal junge Leute.
Ja, es muss Spaß machen. Ne? Das ist ja für die jungen Leute das Wichtige. Und ich glaube, so alte Instrumente zu spielen, das ist auch ein bisschen aufwendiger zu lernen als eine Schlaggitarre, oder?
Es ist halt, alle Instrumente sind unterschiedlich zu spielen, sogar von der Witterung abhängig. Wenn es jetzt feuchte Witterung ist, müssen wir zum Teil andere Griffe greifen. Und natürlich die Saiteninstrumente hatten ja früher Darmsaiten. Das ist also ganz, ganz klar, dass man da sehr viel stimmen muss.
Und das muss natürlich alles erst gelernt werden und da muss man auch entsprechende Erfahrungen sammeln. Bestimmte Sachen kann man wahrscheinlich auch nicht vermitteln, die muss man aus den Umgebungen, aus den Witterungsbedingungen, aus den örtlichen Bedingungen da selbst erfahren und dann sehen, was da selber gemacht wird. Herr Schumann, erstmal vielen Dank und wir hören jetzt Musik. Welche?
Ja, ich denke, wir haben ja mit einem Blockflötenquartett begonnen und wir hören ein Stück, was wir auch in unserem Jubiläumskonzert am diesen Sonnabend 17 Uhr in der Michaeliskirche, bei schönem Wetter natürlich im Hof, auch spielen werden von Michael Pretorius. Er hat also ganze Sweden, ganze Sammlung von Tänzen gesammelt und da spielen wir ein Stück, das heißt Ballett.
Musik.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Die Erfurter Kamerata wird 35 und Sie haben, Herr Schumann, eine CD herausgebracht oder mehrere schon?
Eine CD, also wir haben noch eine selber produziert aus ehemaligen Rundfunkproduktionen, aber eine offizielle.
Und die heißt Erfurter Kamerata, kurzweilige Sing- und Tafelstücke an den Burgen und Schlössern aus der Zeit der Renaissance. Das heißt also, Sie haben hier ein Stückchen Vergangenheit aufleben lassen, musikalisch, und haben sicherlich auch da selbst so ein bisschen in Geschichte hineinschnuppern dürfen.
Ja, ich habe logischerweise sehr viel gelesen, also alles mir gekauft, was es an Literatur gibt oder aus Bibliotheken geholt, weil wir von Anfang an auch das Ziel hatten, authentisch zu sein, sowohl von Aussehen, also von den Kostümen auch, von den Instrumenten. Also wir mixen das nicht mit irgendwelchen modernen Instrumenten wie andere Gruppen, sondern wir spielen wirklich mit Instrumenten aus dieser Zeit. Und manches können wir nicht nachvollziehen. Also wir müssen eigentlich noch Essen darbieten, weil früher wurde zum Beispiel milden Suppe hätten vielleicht die Blockflöten gespielt und dann zu einem Rostbredel oder Bratwurst hätten dann die Krummhörner oder die Schalmeien gespielt. Also die einzelnen Gänge wurden mit verschiedenen Instrumenten begleitet. Aber wir können das machen, wenn wir zum Beispiel mal auf der Wartburg zu einer Hochzeit spielen oder bei solchen Dingen, also ab und zu. Oder wenn ich als Spielmann unterwegs bin, dann versuche ich das auch ein bisschen so umzusetzen.
Also regelrechte Löffelmusik, wie Sie vorhin schon mal angedeutet hatten. Und das war auf den Gang festgelegt, welches Instrument da für welchen Gang oder für welches Gericht
das
vorgesehen war.
Zumindest überliefert, also im österreichischen Raum, also bei Kaiser Maximilian in Innsbruck in Wien, da ist das gepflegt worden. Und das betrifft ja viele Musik, betrifft ja auch die Musik von Bach, die Orchestersuiten. Das ist früher alles zur Unterhaltung gespielt worden, das war Tafelmusik. Bei Telemann heißt es ja auch ein Werk regelrecht Tafelmusik. Und in die höfische Musik im 16. Jahrhundert in der Renaissance war zum Großteil Unterhaltungsmusik oder sie war halt größelte Musik.
Und da muss es aber damals auch schon genügend Leute gegeben haben, die das beherrscht haben und die damit auch ihre Brötchen verdient haben, wie wir heute sagen.
Ja, es gab erstaunlich gute Musiker und auch sehr gute Virtuosen. Das zeigen ja manche Instrumente. Also ich selber kann das nicht spielen. Im Theater Erfurt kann man das ab und zu mal erleben. Jetzt gerade die letzte Monteverdi-Oper, die gespielt worden ist, da war extra aus Leipzig ein Zinkspieler da. Das ist ein Vorläufer von der Trompete, also gebaut wie eine Blockflöte, hat aber oben ein Mundstück wie die Trompete drauf. Und das können vielleicht in Europa momentan 10 Leute nur spielen. Blockflöte und Krummhörner schon bedeutend mehr, aber deshalb ist es nicht einfacher. Bei den Blockflöten ist es halt die Intonation, dass ich sauber spiele. Das wissen sicherlich viele, die in Blockflötenkreisen an Kirchen spielen. Und mit den Krummhörnern ist es noch schlimmer. Ne? Also wir sagen immer, deshalb sind die ausgestorben. Weil ich habe dann einen Zielbereich nach oben und nach unten von einem Ton ungefähr. Deshalb müssen wir auch immer mit den Instrumenten einstimmen, zum Beispiel, bevor wir spielen.
Damit da nichts schief geht. Das sind also auch mitunter Misstöne vorproduziert und die sollen natürlich bei einer Aufführung nicht sein. Ich komme nochmal zurück auf die Gruppen. Also, es gab also im Mittelalter, in der Renaissancezeit, also nach der großen Serie, wir müssen natürlich auch die Zeit einordnen, vor dem 30-jährigen Krieg in etwa, viele Musikgruppen, die da rumgezogen sind, von Burg zu Burg, von Schloss zu Schloss, um dort Unterhaltungsmusik zu spielen, wenn nicht der Fürst ein eigenes Orchester unterhielt.
Also es gab eigene Hofkapellen und vermutlich hier in Thüringen sehr viele, weil wir haben ja ganz viele Residenzen hier. Die berühmten sind halt Innsbruck von Kaiser Maximilian. Und als berühmtester Komponist in der damaligen Zeit Orlando di Lasso, der also eine Hofkapelle geleitet hat.
Ist diese Musikgeschichte der Renaissancezeit, also von der musikalischen Seite, von der Komposition oder von den Noten her, bis hin zu den Instrumenten total erforscht oder gibt es da noch weiße Flecken?
Es gibt noch weiße Flecken, was zum Beispiel auch Thüringen angeht. Forschungsbibliothek Gotha hat einen sehr umfangreichen Schatz an Noten, aber da ist eigentlich so erst seit der Barockzeit alles erforscht. Das haben also Hobbyforscher gemacht, da forschen Amerikaner, Japaner. Also was da noch entdeckt werden wird, man hat ja Die Zeit vor Bach hat man schon ganz gut jetzt erforscht mit den Adjuvantentagen, die auch vom Güldenen Herbst, diesem Festival, es ist eine Parallelveranstaltung, die von Academia Musicale Thuringia entwickelt und fortgeführt wird. Und das ist da mal in den ersten Konzertenprogrammen auch mitgespielt. Das ist also erstaunlich, was auch die Laien, was sie für Fähigkeiten hatten in der damaligen Zeit.
Mhm. Aber das muss ja irgendwo gelernt worden sein. Also sind die bei einem Spieler oder Spielmann, die damals herumzogen, in die Lehre gegangen und haben dort mitgelernt?
Ja, beim Pfeifer. Also alle Kinder, in Erfurt hat man den berühmtesten, also den Vater von Johann Sebastian Bach. Da war ja Stadtpfeifer in Erfurt. Mhm. Und diese Zünfte haben das alles gepflegt und weitergebildet.
Mhm. Also auch eine erstaunliche Leistung für die damalige Zeit.
Auf jeden Fall. Ja, das war keine einfache Musik, die gespielt haben bei Hochzeiten, bei Beerdigungen. Mhm. Also das ist hochvirtuose Musik zum Teil gewesen.
Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass also Komposition und Notenlehre etc. auch an den Universitäten zum Grundstudium gehörte.
Ja.
Sodass also alle Pastoren oder Pfarrer auch Kirchenlieder schreiben konnten zu verschiedenen Anlässen, Taufen, Hochzeiten, auch Beerdigungen, haben die da irgendwelche Lieder verfasst und so, und die konnten dann auch gespielt werden. Das war also die Fähigkeit, die man damals so als Grundvoraussetzung für die Pastorentätigkeit mitbringen muss. Mhm. Das ist schon ganz schön erstaunlich. Ne?
Ja.
Weiß nicht, wie das heute ist. Also singen müssen sie, glaube ich, alle können. Ne?
Ja, heute ist die musikalische Grundausbildung auch relativ weit gefächert. Und heute kann ich mich ja alleine schon viel weiter fortbilden, als es früher möglich war.
Mhm. Da gibt es also auch Internetseiten. Gibt es für die Kamerata auch eine Internetseite?
Ja, es gibt eine eigene, www.erfurter-kamerata.de. Und da kann man sich auch ein paar Stücke von der CD anhören und unsere Biografie anschauen und so weiter. Die Instrumente sind auch drin erklärt. Da kann jeder gerne reinschauen.
Und bei den Instrumenten, wenn ich mich recht erinnere, da kann man auch so eine Hörprobe haben. Also
das haben wir leider noch nicht geschafft, weil das ist sehr umfänglich. Also das hat von mir ein Freund, der Instrumente baut, mal in Angriff genommen, aber hat es wieder sein lassen, weiß. Also es hat ja auch, ich muss überall die Rechte, und jetzt seit der neuen Datenschutzverordnung wird das noch komplizierter, weil ich muss, in der Zeit gibt es zwar keine Rechte mehr, da ist man ganz gut dran, aber man muss das also von vielen Seiten eben beleuchten, das haben wir einfach noch nicht geschafft.
Herr Schumann, was hören wir als nächstes?
Ja, wir hatten ja noch keinen Gesang, und zwar, ich habe ein Lied rausgesucht, was wir auch im Konzert hören werden, und zwar haben wir eine Gastsängerin. Unser Sänger Ralf Lindner ist Sänger im Erfurter Opernchor, und die sind zur Zeit unseres Konzerts in Shanghai. Spielen dort den Fliegenden Holländer, haben dort ein ganz großes Programm. Und deshalb haben wir in den letzten Wochen geprobt mit Donata Burkhardt aus Weimar, eine junge Studentin an der Weimarer Musikhochschule. Und sie wird im Konzert singen von Daniel Friederici Die drei guten Dinge.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Dieter Schumann von der Erfurter Kamerata ist heute Gast im Stadtgespräch. Herr Schumann, wir werfen jetzt mal bitte einen Blick auf die Laufbahn der Erfurter Kamerata, denn in 35 Jahren, da kommt ja einiges zusammen, was Sie an Höhepunkten wahrscheinlich jährlich feiern konnten oder begehen konnten. Vielleicht gab es auch ein paar Tiefpunkte, die nennen wir vielleicht nur mal am Rande. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles immer so im steilen Flug nach oben gegangen ist. Was waren so Höhepunkte in den einzelnen Jahren?
Ja, wir hatten in DDR-Zeiten regelmäßig Konzerte. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Stunde der Musik war eine Konzertreihe, die von der Konzert- und Gastspieldirektion organisiert wurde. Und da waren wir in ganz vielen Rathaus Chemnitz zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dann Burg Gochlitz oder eigentlich bis Rostock, alle möglichen Städte, bis Berlin. Und das war eine sehr gute Vermittlung in der damaligen Zeit. Natürlich habe ich mich auch selber noch gekümmert.
Interessant ist ja, es wurde nicht gefördert, aber irgendwie gebraucht, ne?
Ja, es ist einfach, also ich denke schon, dass die Konzerte in DDR-Zeiten sehr gut besucht waren und dass es nicht diese immense Flut der Ablenkung der heutigen Zeit hat. Also dass man diese Live-Konzerte und die Zerstreuung gesucht hat, dass man auch mehr rausgegangen ist vielleicht als heutzutage mit den X-Fernsehprogrammen und anderen Angeboten.
Also irgendwie auch erkannt hat, dass das, was Sie vermitteln, auch ein Stück so Kulturgeschichte ist. Ja, so.
Ja, zum Teil. Ich denke schon, dass es in DDR-Zeiten eine lebendige Konzertgängerpraxis gab. Die gibt es heute sicherlich auch noch. Und ich hoffe auch, dass es das weiterhin geben wird. Das wird nicht abreißen.
Gut, dazu soll die Sendung auch ein bisschen beitragen. Ja, was sind noch so Höhepunkte?
Sie? Ja, 89 habe ich als erstes stehen das Rathauskonzert in der Partnerstadt Mainz, wo wir also eine ganze Woche dort waren, also an der Grenze erst noch gefilzt worden sind. Wir mussten alles auspacken, wir sind dann dort zu spät gekommen, sind von allen Fraktionen empfangen worden. Also es war ein richtiges großes Highlight und wir hatten ein sehr schönes Konzert im Rathaus. Und natürlich auch eine Weinprobe in Bingen, das war alles dabei. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe dann im Nachhinein auch Ensembles, die ich dort kennengelernt habe. La Fondegara heißt eins zum Beispiel, das habe ich hier beim Universitätskonzert eingeladen. Also es gab dann auch Austausch mit anderen Gruppen. Ja, und wir hatten dann mehrere Konzerte in Vilnius, in unserer Partnerstadt. Also wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt gehabt, die also mit die Städteverbindung pflegt. Und wir waren damals 96 und also zweimal waren wir dort. Sehr großes Festival aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, verschiedene Ensembles in. Und wer noch nicht dort war, Vilnius, kann ich nur jedem empfehlen. Also das größte geschützte Flächendenkmal in Europa. Wunderbare Kirchen und auch sehr schöne Kellerrestaurants übrigens. Ja, das nächste war dann, weil wir bei Partnerstädten sind, dass wir in unserer Partnerstadt Kalisz in Polen waren. Lustigerweise mit unserer Feuerwehr, die dort an einem Feuerwehrwettkampf im Stadion teilgenommen hatte. Das war auch sehr schön da, dieses Erlebnis. Und das sind so die großen Dinge an Festivals. In Budapest waren wir natürlich auch. Das war in DDR-Zeiten schon gewesen. Und wir haben regelmäßig Fernsehsendungen gemacht. Also zum Beispiel 1993 hatten wir das Sonntagskonzert vom ZDF. 1994 Kein schöner Land von ARD. Haben dann drei Jahre später beim Kaltenberger Ritterturnier mitgespielt, also das größte Ritterturnier, was es hier in Deutschland überhaupt gibt, und hatten eine sehr schöne Aufführung mit Alle war ein wenig lustig bei den lustigen Musikanten im ZDF. Ja, könnte ich jetzt noch fortsetzen mit Lieder zum Fest und Schlösser, die im Lande liegen, also alles, das bedauere ich ein bisschen, dass solche Sendungen abgesetzt worden sind. Ich weiß, dass die auf jeden Fall die höchsten Einschaltquoten hatten, aber trotzdem haben sich die neuen Träger anders entschieden, andere Formate fortzuführen, weil das waren meiner Meinung nach sehr gute Sendungen, wo alles zusammengepasst hat. Also heute wird auch manches zusammengeschustert, was mich zum Beispiel immer stört, wenn ich irgendwelche Musikbeiträge sehe oder höre im Fernsehen und es wird nicht eingeblendet, was man überhaupt hört. Es gibt einfach sehr viele Musikinteressierte. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ich bin da also bei allen Produzenten immer auf taube Ohren gestoßen. Jetzt in der neuen Zeit, muss ich sagen. Das finde ich zum Beispiel sehr schade. Ja, reguläre Dinge auch hier in Thüringen. 2007 zum Beispiel waren wir das erste Bild im Festumzug in Eisenach zum Thüringentag. Ja, und wir hatten zum Beispiel 2008 dann 25-Jähriges und das haben wir immer gemacht, mit einer Ausnahme, wo wir im Rathaus mal waren, immer im Hof der Michaeliskirche, wo wir dieses Jahr auch sind, also diesen Sonnabend, den 8. September um 17 Uhr bei schönem Wetter im Hof, und wenn es nicht so toll ist, sind wir halt in der Kirche.
Also da gibt es einiges zu hören. Und die Höhepunkte, die Sie alle jetzt chronikalisch aufgearbeitet haben, also wenn irgendwie jemand oder wenn Sie mal in Rente gehen, wird es dazu ein Buch geben mit Geschichten zu einzelnen Instrumenten. Und
als Musiker gibt es natürlich immer Legenden und
genau, Dinge, genau, die man erlebt und hat. Die muss man natürlich auch der Nachwelt ein bisschen erhalten und vielleicht auch ab und zu mal vorstellen, weil manche wahrscheinlich so skurril sind, dass sie nicht mehr glaubhaft sind, ja. Aber das, denke ich, sollten Sie dann tun. Herr Schumann, wir sind jetzt beim nächsten Musikteil.
Ja, ich denke, wir hören jetzt mal ein Stück für Gitarre, als ganz genau Viola. Ulrich Schwarz wird auch in unserem Konzert am Sonnabend zwei Stücke auf seiner Viola. Viola ist ein Vorläufer unserer heutigen Gitarre. spielen und er wird auch ein spanisches Stück spielen von Walter Rabano, aber wir hören jetzt zwei Stücke von Gaspar Sanz, Preludio und Il Espaloletta.
Klingt kompliziert.
Radio Frei Stadtgespräch.
Die Erfurter Kamerata wird 35 und Dieter Schumann, der Initiator dieser Musikgruppe, ist heute im Studio. Und Herr Schumann, natürlich gibt es zum Jubiläum der Kamerata auch ein entsprechendes auserlesenes Programm. Und das wollen wir den Hörerinnen und Hörern jetzt kurz vorstellen. Und Sie sagen natürlich auch, wann und wo man in Thüringen die Kamerata hören kann.
Ja, momentan ist das unser einziges Konzert. Wir hatten mal in einem Jahr zu Weihnachten, glaube ich, 13 Konzerte. Das war so das Highlight. Da mussten wir zum Teil uns splitten in zwei Gruppen losfahren. Also die Zeiten sind lange Zeit vorbei. Es ist auch allein deshalb schwierig geworden, weil jeder, der im Beruf ist, kommt nicht einfach frei. Als wir damals in DDR-Zeiten nach Vilnius gefahren sind, sind alle, also der Ralf ist vom Theater freigestellt worden und so weiter, die anderen von ihrer Arbeit, vom Betrieb. Das würde heute gar nicht mehr gehen. Also das ist schon viel schwieriger, Termine zu planen. Zum Glück gehen so nach und nach jetzt einige in Rente und wird es dadurch ein bisschen einfacher dann mit der Terminplanung. Ja, wir versuchen immer wieder natürlich neue Stücke zu erarbeiten, weil das als Musiker ist man immer interessiert an neuer Literatur. Und so haben wir also jetzt schon längere Zeit geprobt. Wir haben eigentlich vier große Blöcke, vier Zentren, die auch in Europa eine große Rolle gespielt haben. Natürlich Musik im weitesten aus Deutschland. Dann nenne ich mal das erste Stück, was wir bringen werden, von Leonard Lechner, Das Lob der Musik. Ein sehr schöner Chortitel eigentlich, den wir für uns für Blockflöten und Gesang bearbeitet haben. Und zum Beispiel auch dieses genannte die drei guten Dinge, was wir vorhin gehört haben. Oder als Abschlusslied von Heinrich Albert, Der Tag beginne zu vergehen. Aus Italien werden wir zum Beispiel mit den Krummhörnern spielen, ein Stück von einem anonymen Komponisten über Herkules, also so hört sich das auch an, so kräftig und gewaltig. Und verschiedene Tanzstücke auch aus Italien. Aus England vom berühmtesten Komponisten dieser Zeit, glaube ich, Heinrich VIII. Von dem man das gar nicht vermutet, dass er auch Musiker war und Komponist. Und er hat ein sehr schönes Stück geschrieben, Pastime with Good Company, also Zusammenkunft mit Freunden und mit einer guten Kompanie. Und da sind wir auch mit der Kamerata. In Kamerata steckt auch dieses Kameradschaftliche, dass wir miteinander befreundet sind, dass wir zusammen auch feiern, was wir auch tun. Und aus Spanien, das ist dann der nächste große Block, wird zum Beispiel dieses Gitarren-Solo-Stück kommen oder ein Gesangsstück Ay Linda Amiga. Also eine Reise durch Europa, durch die Zentren der damaligen Musik mit bekannten und auch einigen unbekannten Musikern. Mhm.
Und sagen Sie bitte nochmal den Termin.
Der Termin ist dieser Sonnabend, der 8. September um 17 Uhr im Hof der Michaeliskirche bei schlechtem Wetter in der Kirche. Es gibt keinen Eintritt, aber wir würden uns auch über eine Kollekte freuen.
Musikalisch geht es jetzt weiter, Herr Schumann, mit?
Ja, mit einem Stück von Thielmann Susato. Und zwar, er hat in der damaligen Zeit Tanzmusik gesammelt. Und ein Stück heißt von ihm Die Post und das ist vielleicht, wir hatten ja schon von den Krummhörnern gesprochen. Das beginnt mit Blockflöten, dann kommt das gleiche von Krummhörnern gespielt und dann hören wir die Blockflöten nochmal. Da haben sie gleich diesen klanglichen Wechsel.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Die Die Erfurter Kamerata wird 35 und wir haben musikalisch heute die CD dieses Ensembles aufgelegt. Kurzweilige Sing- und Tafelstücke an den Burgen und Schlössern aus der Zeit der Renaissance. Und Dieter Schumann, Begründer dieses Ensembles und ihr Leiter, ist heute Gast im Studio. Herr Schumann, Sie haben Höhepunkte genannt und das schreit natürlich danach, auch mal zu schauen, gab es auch Tiefpunkte. Die gibt es eigentlich bei jeder Band irgendwann mal, schleichen die sich ein. Wie sind die bei Ihnen gestaltet gewesen und wie sind Sie drüber hinweggekommen?
Ja, wir haben zum Glück nicht das, was man sonst vom Showbusiness kennt, dass die Leute sich zerfetzen, anfeinden und so weiter oder eigene Pläne machen. Wir haben zwar verschiedene Besetzungen gehabt, einige sind auch musikalisch andere, aber auch auf dem Gebiet der alten Musik Wege gegangen. Das hing aber eher mit Weimar und Erfurt zusammen, weil Weimar logischerweise durch die Hochschule auch viele Musiker hat, die dort ausgebildet worden sind. Und unser Hauptstamm sind jetzt wirklich Erfurter Musiker, das hat sich jetzt so rauskristallisiert. Und die sind eigentlich schon die letzten 20 Jahre dabei. Das ist also wirklich ein ganz festes Ensemble, in dem wir musizieren. Ja, Tiefpunkt war die Wendezeit, wo neben uns viele andere Musikgruppen auseinandergegangen sind. Also ich kenne viele Ensembles, die nicht weitergespielt haben, die sich aufgelöst haben, weil sie einfach keine Auftritte mehr hatten. Und so war das bei uns auch. Ja, wir haben uns dann darauf verlegt, einfach zu proben. Also wir haben gesagt, wir hören nicht auf, wir proben. Und das finde ich auch im Nachhinein vollkommen richtig, weil sonst könnten wir heute dieses Wochenende nicht unser 35-Jähriges feiern.
Mhm. Und damit haben Sie also den Tiefpunkt da überwunden. Mit einer qualitativen Aufwertung Ihrer eigenen Arbeit. Sie sind wahrscheinlich da besser geworden. Größeres Repertoire etc. Und konnten davon später auch zehren.
Ja, dadurch, dass wir natürlich eine größere Besetzung hatten, also zum Beispiel Tenor und Sopran in einer großen Besetzung, kann ich ein ganz anderes Programm noch gestalten. Mhm. Und das werden wir vielleicht auch nächstes Jahr wieder bringen können. Wir haben schon in den vergangenen Jahren immer Konzerte gehabt über den Güldenen Herbst, dieses Festival. Und zwar hatten wir immer Familienkonzerte gespielt in Gotha in der Orangerie oder in Sondershausen im Schloss. Wir werden nächstes Jahr in der Konzertkirche in Weißensee ein Konzert geben. Das Thema ist dann Musik der europäischen Zentren der Musik, also der Höfe. Wir werden also höfische Musik spielen und wenn das so klappt, wird es dann im Nachhinein auch ein Renaissance-Essen geben in dem dortigen Brauhaus. Das ist alles so geplant. Ich hoffe, dass das auch so klappt. Ich darf aber von diesem Jahr noch mal was ankündigen. Und zwar wird am 12. Oktober in der Michaeliskirche 19.30 Uhr ein Konzert im diesjährigen Goethen Herbst stattfinden von Continuum Halle mit verschiedenen Werken italienischer Komponisten und vor allem interessant finde ich, gekoppelt mit barocker Poesie. Sicherlich sehr interessant, 12. Oktober 1930, Michaeliskirche.
Herr Schumann, jetzt haben wir zur Geschichte der Kamerata einiges gesagt. Wir haben Höhepunkte und Tiefpunkte erwähnt, was wir noch nicht gesagt haben. Was muss man denn tun, um sie zu bekommen, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ach, die könnten mal bei mir spielen oder bei uns oder wir haben ein kleines Dorffest zum 1200-Jahre-Feier, was weiß ich. Wie kommt man an sie heran?
Ja, das Einfachste ist natürlich, mich anrufen. Darf meine Nummer mal nennen, ja. Erfurt 0361 56232260. Ansonsten im Internet, wenn man Erfurter Kamerata eingibt, ist unsere Website eigentlich sofort zu finden und dort sind auch alle Kontaktdaten zu finden. Das Einfachste ist immer anzurufen, im Notfall mir auf dem AB sprechen oder halt eine E-Mail schreiben.
Und dann kann man also die Kontakte aufnehmen und Termine etc. absprechen. Was wird denn gebraucht, wenn Sie eine Aufführung machen? Welche Ansprüche stellen Sie an Technik, an Bühne etc.?
Ja, im Normalfall gar nicht, weil wenn wir irgendwo spielen auf einer Burg oder so, früher gab es ja auch keine Technik. Manchmal ist es nicht schlecht, wenn man die Gitarre ein bisschen verstärkt, weil das einfach gegen die anderen Instrumente nicht ankommt. Aber in der Regel, wenn wir in einem Konzertcharakter spielen, brauchen wir gar nichts. Wenn wir eine gute Raumakustik haben, klingt das von alleine. Wenn man im Freien spielt, beim Stadtfest oder so, ist dann sowieso meistens Technik dabei. Da kann man halt heutzutage nicht mehr drauf verzichten.
Also Sie kommen völlig ohne Verstärker, ohne Band aus und spielen also diese Instrumente immer live und in der Tonhöhe und Stärke, wie Sie gerade drauf sind.
Ja, das ist, das versuchen wir auch so umzusetzen und zum Glück gibt es auch viele, die das so möchten, die also nicht unbedingt wie mit XDB Bescheid werden, wie es bei manchen Stadtfesten ist. Also wir versuchen da auch mit der Technik, dass die dortigen Techniker ein bisschen zurückfahren. Also ich habe da persönlich was dagegen, also dass man dann Hörschaden kriegt, wenn man irgendwo ist.
Also Sie brauchen da keine stundenlangen Soundchecks oder so. Sie kommen auf die Bühne und fangen an und dann geht das Programm runter. Das ist natürlich auch gut zu wissen für manche Veranstalter, die sich da nicht groß Gedanken machen müssen, was sie an Anforderungen stellen. Ja, vielen Dank, Herr Schumann, für die zahlreichen Informationen. Wir haben aber noch eine Musik zum Abschied.
Ja, ich möchte, dass wir am Schluss ein Stück spielen, das erste unserer CD, mit der wir früher immer planmäßig unsere Hofsonaten, wir haben also über viele Jahre immer die erste Hofsonate gespielt. Vielleicht klappt es auch nächstes Jahr mal wieder. Dieses Jahr sind wir nun praktisch quasi die letzte. Und zwar von Melchior Frank, ein Thüringer Sommerlied, kommt ihr gespielen.
Das war das Stadtgespräch heute zum 35-jährigen Bestehen der Erfurter Camerata. Herr Schumann, vielen Dank für die mitgebrachte Musik, vielen Dank für die Informationen und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie schönes Wetter haben und viele begeisterte Zuschauer, Zuhörer, die vielleicht Ihr Herz für diese Musik erwärmen können. Denn es gibt ja immer Leute, die hier in Erfurt zu Gast sind, die das vielleicht noch nie gehört haben und sagen, das hat uns noch gefehlt.
Ja, ich denke, unser Stammpublikum wird sowieso kommen, dass Sie es gelesen haben und ich danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Das war das Stadtgespräch für heute. In den nächsten Sendungen erwarten Sie Informationen zur Bistumswallfahrt hier in Erfurt, die am 15. September stattfindet. Und ich werde Ihnen vorstellen, die Initiative Auf Kurs, junge Zeichner, die hier ein Festival vorbereiten und die ich dann in der übernächsten Woche hier im Studio begrüßen werde. Ich danke Ihnen für das Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.